Und wieder mal war der Jahresanfang vielversprechend. Die Aktienindizes hatten sich von den Schockwellen, die Donald Trumps erratische Zollpolitik über die Weltwirtschaft gejagt hatte, erholt und erreichten neue Höchststände. Im März jedoch löste der gemeinsame Angriff der USA und Israels auf den Iran etwas aus, mit dem wohl selbst Donald Trump nicht gerechnet hatte. Die Ölpreise schossen in die Höhe und schickten die weltweiten Börsen auf eine Berg- und Talfahrt. Auch wenn diese nun am Ende des ersten Halbjahres 2026 zunächst verlangsamt wurde, blieb die Unsicherheit im Markt bestehen. Mit Blick nach vorne auf die zweite Jahreshälfte wird es vor allem darum gehen, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit wiederherzustellen. Denn wie wir wissen, sind die es vor allem, die den Märkten Sicherheit geben und für positive Vorzeichen sorgen können. Und außerdem, getragen werden Märkte längst von anderen Themen, vor allem künstliche Intelligenz und alles, was damit im Zusammenhang steht, sorgt für die aktuellen Kursniveaus. Ob es auch so bleibt, hängt davon ab, ob die Geschäftsmodelle halten, was sie versprechen. Und dann sind da ja noch die Reformen in Deutschland, die anstehen. Wie sehr wird uns der Ölpreisschock auch noch in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen? Welche Trends sehen wir aktuell an den Märkten? Und wie geht es weiter im zweiten Halbjahr 2026? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 157. Folge von Mikro trifft Makro und zu unserer Halbzeitanalyse. Und die ist ja schon fast traditionell. Und da passt es ja auch, dass im Moment die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen wird. Allerdings jetzt mittlerweile ohne Deutschland. Die sind leider ausgeschieden im 16. Finale. Das ist schade. Aber ich freue mich trotzdem, dass zumindest zwei Cheftrainer, einmal der Chefvolkswirt und der Chefanlagestratege den Weg hierher gefunden haben. Einmal Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Hallo und guten Morgen, Ulrich.
Hallo.
Und der Chefanlagestratege der DK Investment, Jörg Beusen. Guten Morgen, Jörg.
Hallo.
Schön, dass das so zeitnah geklappt hat. Also wir nehmen ja quasi heute am 2. Juli auf, direkt nach dem Halbjahresende und werfen einen Blick auf das erste Halbjahr. Ja, und es war ja mal wieder so eine turbulente erste Jahreshälfte, kann man sagen. Das hatten wir letztes Jahr ja auch schon nach der erratischen Zollpolitik von Donald Trump. Wie ist es denn eigentlich bei euch, Thema Fußball nochmal? Seid ihr so richtige Fußballfans? Guckt ihr da jedes Spiel oder habt ihr jetzt auch gesagt, naja, die Deutschen sind raus und jetzt kann ich auch wieder früher zu Bett gehen und muss mir nicht die Nacht um die Ohren schlagen?
So kannst du daran gehen. Ja, das kann man sagen. Jetzt hat man braucht man weniger Adrenalin, aber man kann natürlich lädt natürlich auch ein zu vergleichen deutscher Fußball, deutsche Wirtschaft, behäbig, einfallslos, nicht so leistungsorientiert. Dieser schiefgegangene Kommentar von Friedrich Merz, der kommt dann auch oben drauf. Wir sind stolz auf euch. Die Kommunikationsabteilung hat ja jetzt mittlerweile gesagt, das war ein Irrläufer. Ja, das lädt doch ein wenig als Abbild der Wirtschaft zu gelten. Naja, wir haben heute Reformen aus Berlin gemeldet bekommen. Kann man dem DFB vielleicht nur wünschen, dass er auch mal ans Reformruder geht, oder?
Würde ich genauso sehen. Da wäre doch Potenzial, sage ich mal, beim Fußball auch Reformen durchzuführen und vielleicht die ein oder andere Veränderung in positive Richtung einzuleiten.
Ja, Jörg, und du guckst weiter oder sagst du,
boah, nee? Ich bin kein großer Fußballfan, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mir ist das zu langsam. Ich finde da Handball und Basketball einfach deutlich spannender.
Na gut, das ist ja auch schön, dass man mal solche, ich mache mal so Lufthäkchen, Nischensportarten schaut, weil nächstes Jahr ist übrigens Handball-WM in Deutschland, so viel ich weiß. Das könnte ja auch spannend werden. Dann genau. Kannst du ja vielleicht mal so ein Spiel live anschauen in irgendeiner Halle.
Solange ich es nicht kommentieren muss live, dann...
Nee, musst du nicht. Du kommentierst ja hier schon, das ist reicht völlig aus. Und ich erinnere mich, Uli, ihr habt ja auch seinerzeit immer mal versucht, mit statistischen Modellen den Weltmeister oder Europameister zu schätzen, aber das macht ihr nicht mehr. War die Erfolgsquote nicht gut genug? Na, oder?
Dirk, wenn wir das jetzt gemacht hätten, dann hätten wir ja im 16. Finale sowas vorhersagen müssen. Das wollten wir euch nicht zumuten.
Alles klar.
Nein, das Turnier war auch zu groß geworden. Also wir haben immer auch Länderberichte zu den einzelnen Mannschaften gemacht und wir haben uns jetzt geweigert, also Kap Verde und Curaçaos Wirtschaft jetzt auch noch durchzugehen und dann, es war uns einfach zu viel und zu groß geworden.
Mhm. Ich bleibe mal in dem Fußballbild, wenn man eure beiden Jobs jetzt mal nehmen würde und versuchen würde, das zu beschreiben. Uli, du wärst eher so der Chefstatistiker, der so von oben auf das große Ganze schaut, der so sagt, ja, in der Vergangenheit hatten wir diese oder jene Situation und wir gehen davon aus, dass das Spiel wahrscheinlich in diese Richtung laufen wird. Und Jörg, du wärst eher jemand, der dann auf das tatsächliche Spielgeschehen schaut und so ein bisschen versucht zu analysieren, wie ist denn die Taktik im Augenblick jetzt und was könnte in der nächsten Zeit passieren, was würde Sinn machen, umzustellen. Passt das so etwa für eure Jobbeschreibung?
Ja, so ganz grob. Also Taktik sicherlich ja. Das ist das aktuelle Geschehen. Ich würde allerdings auch noch sagen, vielleicht so ein bisschen Sportdirektor dabei, so ein paar Themen am Kapitalmarkt zu identifizieren und frühzeitig sich darauf vorzubereiten.
Also das, so Trendscouting sozusagen.
Trendscouting, ja, so kann man es, glaube ich, sagen.
Beim Thema Statistiken, da halte ich es mit dem berühmten Fußballerwort. Ich weiß allerdings nicht von wem, wahrscheinlich von vielen mittlerweile. Statistiken ja, aber Statistiken sind ja dafür da, um gebrochen zu werden.
Ja, dann lasst uns aber mal zum eigentlichen Thema kommen. Wir wollen ein bisschen zurückschauen auf das erste Halbjahr und natürlich auch ein bisschen nach vorne. Was könnte noch passieren? Das erste Halbjahr war ja wieder sehr turbulent. Wir haben einen Kriegsbeginn gesehen, der von Donald Trump geglaubte Sieg, der rückte dann doch schnell in eine Ferne. Es war schnell von der Hängepartie die Rede. Die Straße von Hormuz hat den Ölmarkt durch die Decke getrieben sozusagen. Wenn wir jetzt mal draufschauen, auf all das, was wir da gesehen haben, also wir hatten den Tankrabatt, der ist jetzt vorgestern ausgelaufen. Wir hatten neue Mechanismen an den Zapfsäulen, nur noch um 12 Uhr dürfen Preise geändert werden. Es wurde alles Mögliche getan, um irgendwie diese Öl- und Energiekrise einzubremsen. Uli, wenn du jetzt drauf guckst mal aus der volkswirtschaftlichen Brille und auch vielleicht mal so vergleichst in die 70er rein, die Ölkrise, die wir dort hatten, warum hat das denn die Weltwirtschaft so schnell, so empfindlich getroffen? Ich meine, wir reden ja nur über 20% des Welthandels, der durch diese Straße läuft. 80% sind ja weiterhin da. Warum war es trotzdem so ein einschneidendes Erlebnis jetzt?
Naja, es war in jedem Fall die seltsamste Ölkrise, die wir je erlebt haben. Ich würde mich sogar dahin versteigen, zu sagen, es ist die Ölkrise, die dann gar nicht kam. Das war ja vor allen Dingen das beherrschende Thema. Wir haben diese Statistiken, die du da gerade angeführt hast. 20% der Weltrohöllieferungen fehlen jetzt. Davon konnte man einiges ja ersetzen über Pipelines und sonstiges. Da waren es dann immer noch 8 bis 10 Millionen Barrel. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Weltwirtschaft, die ja immer noch sehr stark auf fossile Energie angewiesen ist. Und dann begann eben so das Zittern und Bibbern und man konnte sich ganz schlimme Dinge ausrechnen, was eben relativ zügig dann einsetzen würde, eben Knappheiten und Preise, die immer weiter steigen. Und es kam nicht. Es kam und kam nicht. Es waren am Ende die Reserven. Ja, die Internationale Energieagentur hat sofort gesagt, die größte Ölkrise aller Zeiten, weil eben so viel Öl fehlt. Das gab es noch nie. Heute muss man sagen, naja, die traf aber auch auf die größten Reserven aller Zeiten. Wir haben 3 Milliarden Barrel in den Tanks gehabt, öffentlichen und privaten. Und die tragen eben dann doch länger oder haben länger getragen als erwartet. Wir haben uns aber auch aufs Risikoszenario vorbereitet, dass auf einmal der Ölpreis dann Richtung 200 US-Dollar geht. Aber auch in dem Szenario waren die Auswirkungen dann nicht so katastrophal wie früher. Ich würde sagen, das zählt auch wieder unter die Übungen von Flexibilität der weltweiten Wirtschaft, von ja auch langsam aufgebauter Resilienz. Ich will damit nicht sagen, dass jeder Schock abgewettert werden kann in dieser Form. Aber Unternehmen stellen sich mehr und mehr darauf ein, dass eben jeden Tag was passieren kann, wo man dann ganz flexibel sein muss. Und ich glaube, das war auch wieder eine Übung. Es ist ja noch nicht vorbei. Es kann ja alles noch passieren. Nee, wir sind ja noch nicht durch.
Wir haben ja nur einen vermeintlichen Waffenstillstand, der ja auch kein wirklicher Waffenstillstand ist, denn es geht ja teilweise weiter mit den Auseinandersetzungen. Jörg, wenn du jetzt nochmal drauf schaust, auf das detaillierte Bild Märkte und Branchen, welche waren es denn, die von dieser Sperrung der Meerenge besonders betroffen waren und was hat das bei euch im Fondsmanagement in der Strategie ausgelöst? Schichtet ihr dann gleich groß um oder schaut ihr erstmal auf das Bild und wartet ab, was passiert?
Ja, also man kriegt ja die Meldung rein und dann ist der Kurs eigentlich schon da, wo er dann sich einpendelt und wo er stark korrigiert hat. Und das ist auch das, was am Anfang passiert ist, sicherlich. Das, was man dann eigentlich sucht, sind schon wieder die Chancen. Ich meine, was ich ganz klar sehen kann, ist ja, dass Energiepreise in die Höhe schießen. Dann weiß ich ja auch, welche Unternehmen profitieren werden. Klar, alles, was irgendwie fossile Ölproduktion hat, wird dann profitieren. Und auch vielleicht einige Ausweichmanöver, das meine ich vielleicht, dass es Gasreserven irgendwo gibt, die plötzlich freigemacht werden, die zusätzlich produziert werden. All solche Unternehmen sucht man dann raus. Und dann ist es ja, wie Uli schon gesagt hat, erstaunlich, wie resilient wir hier auch wieder durch diese Krise durchgesegelt sind. Ich meine, der Ölpreis ist 100 bis 120 geschossen in der Höhe und das wird sicherlich einen Spike in den Inflationen geben, kommen wir bestimmt später noch zu. Aber die eigentlichen zugrunde liegenden Trends sind ja nicht gebrochen geworden gewesen. Also es ist weiterhin KI das Thema, es ist weiterhin die Halbleiterindustrie, die das Thema war. Und so haben sich die Märkte sehr schnell erholt, genauso wie nach dem Zollschock letztes Jahr. Also man, wenn es zum Muster wird, immer im ersten Halbjahr ein Schock, dann können wir uns gut drauf einstellen. Dann bin nur bei zwei Beobachtungen mit der Statistik noch nicht so ganz überzeugt, dass das...
Nee, das muss auch nicht, würde ich auch sagen. Das darf man jetzt auch nicht immer unbegrenzt fortschreiben. Aber es ist ja, wie du sagst, wirklich bemerkenswert, wie schnell dann auch so Abrisse, die ja durchaus im ersten Moment passieren, dann eben auch wieder aufgeholt werden.
Und was ich halt auch gut fand, dass die Unternehmen sehr schnell sprachfähig waren. Also wir haben ja auch Unternehmen angerufen und haben gefragt, was bedeutet das jetzt? Ist das so, dass wir jetzt auch nicht mehr durch den Kanal durch können? Ist da laufen eure ganze Logistik, läuft die noch über das Kap der guten Hoffnung oder wieder durch den Kanal? Und da sind ja auch dann auch die Antworten, ja 90% läuft noch irgendwie über das Kap der guten Hoffnung. Da weiß man auch, dass es keinen zu großen Abriss in dem Warenstrom geben wird, wie wir ihn vielleicht gesehen haben, als der Tanker im Kanal quer lag.
Wir müssen uns ja vielleicht wirklich auf die Frage stellen, und das machen wir ja auch im Asset Allocation Ausschuss oder Investment Ausschuss, dass wir uns fragen, was heißen eigentlich diese Erfahrungen aus den letzten ein, zwei Jahren? Was wir ja schon häufiger anfangen zu diskutieren, ist, ob wir nicht vielleicht wirklich in so eine neue Weltwirtschaftsordnung reingehen, wo es eben häufiger solche Schocks gibt. Die sind dann kurz. Gut, 6 Monate ist aus Sicht der Kapitalmärkte dann durchaus eher kurz und haben auch Effekte, also Inflation, das gehen wir noch gleich drauf ein. Aber sie sind halt so Ereignisschocks, die dann wieder ausgeglichen werden. Und ich weiß nicht, bei euch ist das ja auch Thema, dass das häufiger vorkommen kann, ohne dass man immer die ganz große Weltkrise ausrufen muss dann. Ne?
Das wird sicherlich häufiger kommen. Multipolare Welt, diese ganzen Diskussionen, die es da alle gibt, das ist so das eine Thema. Und ich glaube halt auch, dass die Unternehmen anfangen, das sind wir sicherlich noch am Anfang, aber sich auch zu diversifizieren. Wir hatten das ja auch schon mal besprochen, auch die Produktionsstätten zu diversifizieren und sich dadurch diese Schocks abfedern zu können. Einfach zu sagen, dann verlagere ich die Produktion halt von Südostasien nach Mexiko, wo auch immer hin und habe dadurch halt eine relative Konstanz dann auch wieder in meinen Umsätzen und Gewinnen.
Aber was du jetzt eben gesagt hast, Uli, sind wir jetzt in so einem Zeitalter der geopolitischen Krisen angekommen, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass das eigentlich dauernd wieder passiert, weil wir haben jetzt ja gesehen, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben diesen Iran-Krieg, wir haben ganz viele andere Auseinandersetzungen geopolitischer Art, die uns jetzt wirklich in letzter Zeit massiv beschäftigt haben, eben auch an den Kapitalmärkten, weil es einfach direkte Auswirkungen hat aufgrund dieser ganzen globalen Vernetzung, die wir haben. Ist das das Thema der Zeit, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen, auch wirtschaftlich, volkswirtschaftlich?
Ich glaube schon, das ist ein Teil dieser Geoökonomie, die wir ja ausgerufen haben nach dem Zeitalter der Globalisierung, wo alle sehr stark auf Zusammenarbeit aus waren und das ist ja jetzt erklärtermaßen nicht mehr der Fall. Das, was Jörg gerade sagte, diese Multipolarität, also es gibt dann verschiedene politische Zentren auf der Welt, Länder, die auch politisch den Anspruch haben, über ihre Nachbarschaft zu herrschen. Ja, das ist auch ganz klar, was im Iran jetzt zu sehen ist, die neue Führungsgarde. Das ist für mich weniger eine Theokratie, das ist eher so eine Militärdiktatur mit hegemonialem Anspruch im Nahen Osten. Und so geht das durch alle Weltregionen durch. Und da, das ist der zweite Punkt, da die früheren Schwellenländer, also die Länder, die ökonomisch aufholen, da die mittlerweile einen immer größeren Anteil an der Weltwirtschaft haben, Produktion, aber auch Absatzmärkte, sind natürlich Geschehnisse überall in der Welt mittlerweile dafür die ganze Welt relevant. Und wenn wir so eine multipolare Konfliktwelt haben, dann ist es wahrscheinlich so, dass wir uns häufig darauf einstellen müssen, dass solche Konflikte dann auch heiß werden irgendwo in der Welt und müssen dann jeweils immer einschätzen, und das müssen die Unternehmen auch, was bedeutet das denn tatsächlich dann für den weltweiten Wirtschaftskreislauf? Und das ist eine stehende Herausforderung. Mhm.
Und da komme ich vielleicht nochmal zu dir, Jörg. Wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass wir solche Ereignisse häufiger sehen werden und die ja auch plötzlich eintreten, das ist ja was, wo man sich im Fondsmanagement, im Portfoliomanagement eigentlich schwer drauf vorbereiten kann. Also der Iran-Krieg, ja, der hat sich vielleicht ein bisschen angekündigt, aber eigentlich war er doch sehr überraschend beispielsweise. Andere Kriege, andere Auseinandersetzungen, die kündigen sich so ein bisschen an. Da hat man vielleicht schon ein Gefühl, da könnte was passieren, da kann man sich vorbereiten. Aber ich habe das Gefühl, dass auch alles sehr erratisch geworden ist. Da stelle ich mir schon schwer vor, sich da irgendwie vorher schon irgendwie zu positionieren oder was vorwegzunehmen.
Also vorher positionieren ist extrem schwierig. Also ich denke, würde mal so sagen, es gibt geopolitische Ereignisse, die sind ongoing, da kann man sich ein bisschen drauf vorbereiten. Also man könnte ja zum Beispiel das Szenario aufmachen, Russland-Ukraine-Konflikt ist jetzt ein paar Jahre am Laufen. Irgendwann wird es ja auch dort mal zu einem Waffenstillstand kommen. Ist nicht absehbar im Moment aus meiner Sicht, aber irgendwann wird es passieren. Und da kann ich ja natürlich heute schon beigehen und sagen, was werden denn die Gewinner sein? Also ich sag mal ganz grob, Zement wird sicherlich ein Gewinner sein. So, das ist prognostizierbar. Dann gibt es Sachen, ist der Konflikt eigentlich die ganze Zeit schwelend. Also ich mach mal China-Taiwan. Das ist etwas, was wir, glaube ich, gefühlt schon seit 2-3 Jahren intensiv beobachten. Wir uns immer wieder hinterfragen, welche Positionierung haben wir da und wollen wir so positioniert sein? Das ist etwas, das muss nicht schlagend werden, aber man sollte zumindest ein Auge drauf haben, bevor dieser Konflikt nicht gelöst ist. Und dann sind halt solche Ereignisse wie der Iran, das kommt schnell und heftig. Und da muss man halt dann die Mannschaft an Bord haben und sagen, gut, jetzt müssen wir die Situation einschätzen. Was sind die Gewinner, was sind die Verlierer? Und da hilft dann halt auch, klingt jetzt abenteuerlich, aber so ist es, ein Kollege aus dem Portfolio-Management war zum Beispiel gerade letztes Jahr auf einer Konferenz in Saudi-Arabien. Klingt ein bisschen abgefahren, aber er war da, hat sich dort mit den Leuten vernetzt. Und diese Vernetzung hilft dann halt in solchen Krisenfällen, weil ich dann halt die Ansprechpartner vor Ort kenne und mich dort direkt einklinken kann und sagen kann, Mensch, was ist denn da bei euch los? Wie schätzt ihr die Lage vor Ort ein?
Zeitalter der Geoökonomie ist ein Thema, Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist, glaube ich, das andere. Du hast es eben auch schon mal angedeutet. Das hat sich ja von so einem ganz technischen Trend hin entwickelt zu einem, ja, ich muss fast schon sagen, alltäglichen Begleiter, weil man kann dem Thema KI, künstliche Intelligenz in irgendeiner Form ja kaum noch entgehen. Sei es beim Anruf irgendwo in der Hotline, bei einer Suche im Internet, überall ist mittlerweile künstliche Intelligenz drin. Als es aufkam, da fanden viele es ja noch so eine nette Spielerei. Ja, haha, ich lasse mir mal eine gute Nachtgeschichte für mein Kind schreiben. Mittlerweile haben wir da ganz andere Themen zu bearbeiten in dem Feld, wenn es um solche Dinge geht, weil da nämlich dann auf einmal Geschäftsmodelle darauf basieren, aus diesen künstlichen Geschichten vielleicht Bücher zu machen. Da gibt es tatsächlich ja auch schon einige Fälle und auch umgekehrt aus echten Büchern wieder Material zu ziehen für die künstliche Intelligenz. Wie schaut ihr denn auf das ganze Thema künstliche Intelligenz? Ist es jetzt tatsächlich in der Breite schon angekommen? Ist es noch ein Trendthema oder ist das schon so ein Thema, wo du sagst, naja, das ist ein neues Geschäftsmodell, was erstmal noch, das ist immer noch ein entwickelndes Geschäftsmodell eigentlich. Wir sehen zwar erste Modelle, die darauf fußen, aber eigentlich ist das in der Gänze noch gar nicht so wirklich in der Wirtschaftswelt angekommen, in der Breite, in der es wahrscheinlich ankommen wird.
Also ich würde Letzteres unterschreiben, also dass es in der Wirtschaftswelt noch gar nicht sein volles Potenzial entfaltet hat. Wird Uli bestimmt gleich was zu sagen können, was so Produktivitätsfortschritte angeht etc. Da kann ich zumindest noch nicht viel erkennen, aber da sitzt der Experte neben mir. Was ich halt sagen würde ist, dass es im Moment stark differenziert wird am Kapitalmarkt. Also was meine ich damit? Im Moment ist es noch so, dass die Unternehmen, die sozusagen die Schaufeln herstellen, wie im Goldrausch, die Profiteure sind. Und das ist in dem Fall halt die Halbleiterindustrie. Halbleiterindustrie, die Chips bereitstellen, die Datacenter ausstatten und alles, was da an Zulieferungen kommt. Die Softwareunternehmen sind die im Moment stark gelitten haben in dem Sektor. Das ist so die Annahme, dass die KI-Agenten sozusagen zukünftig die Software ersetzen könnten. Da bin ich ein bisschen skeptisch, sage ich ganz offen und ehrlich, weil es gibt immer Sachen, die werde ich sicherlich mit KI zukünftig machen können und da wird eine einfache Software bei, die werde ich nicht mehr brauchen. Aber bin ich wirklich bereit, meine Gesundheitsdaten, meine Steuerdaten, all solche Daten in irgendeine Cloud, in irgendeine KI zu übergeben und dort zu sagen, jetzt mach du mir meine Steuererklärung und mach du mir bitte den Vorschlag, wie ich meine Krankheit therapiere. Das glaube ich nicht. Und deswegen muss man bei den Softwareunternehmen aus meiner Sicht im Moment sehr stark unterscheiden, wer arbeitet sozusagen in einem geschützten Raum. Wir werden unsere Personaldaten auch nie veröffentlichen und in die Cloud geben beziehungsweise in die KI geben und auswerten lassen, sondern das wird immer eine geschützte Software sein. Und solche Unternehmen sind aus meiner Sicht mit abgestraft worden und könnten perspektivisch die Profiteure sein. Insofern, das wird noch dauern, das ist wie bei jedem Trend. Die Euphorie ist am Anfang hoch. Wir googeln heute nicht mehr, wir geben es als in die KI die Frage direkt ein. Früher hat man halt gegoogelt, sag ich mal, das ist ja ziemlich... Wer macht es heute noch? Sind wenige, glaube ich, oder werden weniger. Und insofern, da sind wir erst am Anfang. Das wird noch ganz massiv.
Ja, das mit dem Googlen ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil in der Vergangenheit war es ja so, du musstest dann aus den vielen, vielen Ergebnissen zahlreiche Quellen lesen, um überhaupt dir eine Meinung zu bilden. Oder du hast einfach nur das erste Ergebnis gelesen und das war meistens nicht ausreichend. Jetzt kriegst du ja genau das gemacht, was du früher, sag ich mal, mit deinem eigenen Geist erledigen musstest, kriegst du ja jetzt auf dem Silbertablett serviert. Und dann kommen wir doch mal zum Uli und der Produktivität. Weil eigentlich müsste es doch so sein, dass durch diese KI es relativ einfach möglich sein müsste, so ganz simple Aufgaben, also Rechercheaufgaben beispielsweise, Gesetzbücher durchschauen, irgendwelche Fälle mit Urteilen zu verknüpfen. So, solche Dinge müssten doch eigentlich jetzt über KI dann auch irgendwann mal die Produktivität, gerade vielleicht so diese, ja, ich nenne sie mal Bürojobs vielleicht betreffen und man müsste sagen, naja, wir haben ja auch, Stichwort Demografie, vielleicht in Zukunft weniger Arbeitskräfte im Land, also nutzen wir doch die KI, um die Produktivität hochzuhalten.
Ja, das ist der Fall. Das ist die unmittelbare Konsequenz, dass Dinge einfacher gehen. Die Produktivitätseffekte von solchen neuen Techniken sind dann am Ende dann doch nicht ganz so groß, wie man sich das auf den ersten Blick überlegt, weil sich herausstellt, dass wenn man eine Aufgabe, du hast jetzt gerade hier ein Beispiel gebracht, Rechenaufgaben, einfache Informationsverarbeitung, wenn man die sehr viel schneller machen kann, dann tendieren die Dienstleistungs- und Büroaufgaben dazu, mehr zu werden. Wir kennen das alle von uns. Wir sind jetzt in der Lage, mit der E-Mail eben zu arbeiten. Wir fragen uns, wie das in der Zeit ohne E-Mail überhaupt möglich war, Büroarbeit zu machen, wie man sich verabreden konnte, wenn man Briefe schrieb, die dann durch die Post gingen und 2-3 Tage brauchten.
Was mit der Postkutsche, Wochen.
Das war davor noch der Fall, genau. Also es geht alles schneller, aber wir ertappen uns ja dabei, dass unser E-Mail-Postfach so voll ist, dass wir trotzdem jetzt nicht mehr Zeit haben für anderes. Das heißt, wir machen mehr Vorgänge. Ob dadurch die Leistung, die wir erstellen am Ende und am Markt verkaufen, die wir pro Euro gerechnet, jetzt günstiger erstellt wird, steht eben noch auf einem anderen Blatt. In jedem Fall eben nicht 1:1 so, wie die ursprüngliche Ersparnis war. Das ist ein Phänomen, was man auch beim Einführung des Computers, bei der Einführung des Internets bemerkt hat. Es wird anders produziert. Es ist jedenfalls nicht der einfache Dreisatz, ich brauche nur noch halb so viel Zeit für irgendwas, also habe ich an anderer Stelle x% mehr an Freizeit oder anderen Dingen. Nein, es wird auch in den Arbeitsprozess meistens für das gleiche Produkt gesteckt. Und die wirklichen Produktivitätseffekte sind am Ende wahrscheinlich gar nicht berechenbar. Denn, Beispiel, wie stark jetzt KI-Techniken es ermöglichen, neue Medikamente zu finden, neue Baustoffe zu finden, keine Ahnung, das Weltall besser zu kartografieren, das ist schlecht messbar. Ob, wie gesagt, gerade im Bereich von Medikamenten und von Forschung, Dinge nur mit früher dem Computer, heute mit der KI möglich sind, Das wird man nie genau beantworten können. Und deswegen sind diese Rechnungen, wie viel produktiver werden wir denn jetzt durch KI, eben sehr schwierig. Fest steht nur, und das ist sehr allgemein, dass sich unsere Tätigkeiten, das, was wir machen werden, in Zukunft sehr stark unterscheiden von dem, was wir vor 10 Jahren gemacht haben. Das ist das einzig vergleichbare Kennzeichen. Das ist mit der Einführung des Computers so gewesen, beim Internet auch, und das wird jetzt bei KI auch so sein. Ob die Ergebnisse nun messbar 1, 2, 3% besser sind, das steht eigentlich auf dem anderen Blatt. Wir können es aber tatsächlich mal mit den existierenden Zahlen spiegeln. Das Internet ist eingeführt worden Ende der 90er Jahre und es gab einen Produktivitätsschub in den Vereinigten Staaten für die US-Wirtschaft. Die Produktivität stieg an von etwa jährlich 1,5% auf 3% über die ganze Wirtschaft gerechnet. Da sind ja alle Prozesse dann mit drin. Also da war schon so etwas zu verspüren, hörte aber dann nach 4, 5 Jahren wieder auf. Und dann ging die Produktivitätskurve auch wieder runter auf irgendwie unter 2%. Das heißt also, es hat einen Schub gebracht, wie man eben Dinge dann wirklich einfacher machte und produktiver machte. Aber das hört dann auch irgendwann auf, wenn die Technologien implementiert sind. Aber ich bleibe dabei, diese Art von Rechnung sind nicht so wichtig wie alle anderen Themen, die sich mit diesen neuen Technologien verbinden. Und das sind eher die Dinge, wie arbeiten wir. Es werden ja schon ganz schlimme Gute-Nacht-Geschichten erzählt, beispielsweise über den Arbeitsmarkt, ja, wie viele Leute ersetzt werden, die gesellschaftlichen Rückwirkungen bis hin zu dem, was du angesprochen hast, die Datenverfügbarkeit. Wir sind mehr oder weniger ja mittlerweile völlig gläsern geworden und KI wird da nochmal einen Schritt weiter nach vorne machen, weil alles rausgefunden werden kann, in beliebig großen Datenmengen. Das sind die wichtigeren Dinge, als zu fragen, werden wir jetzt dadurch alle reich? Ja, natürlich werden wir immer reicher, der Fortschritt geht weiter und da ist KI sicherlich auch dran beteiligt, aber die anderen Auswirkungen sind meiner Ansicht nach wichtiger.
Das sind immer so die spannenden Geschichten am Aktienmarkt, ne? KI und irgendwelche Zukunftstechnologien, große Börsengänge beispielsweise, die wir jetzt auch gesehen haben. Aber es gibt ja auch noch eine andere Welt, die Welt der Zinsen. Und da ist ja auch was passiert, auf das wir auch nochmal schauen sollten. Denn die EZB hat das erste Mal nach etwa 3 Jahren die Zinsen wieder erhöht. Und man könnte jetzt den Eindruck bekommen, wir sind am Ende vom Zinssenkungszyklus angekommen. Also die Zinsen wurden gesenkt und gesenkt und gesenkt, da sind sie lange stabil geblieben und jetzt geht's eben wieder nach oben. Wie ist denn da eure aktuelle Einschätzung, Ulrich? Sind wir da tatsächlich angekommen? Wie geht's denn da weiter bei den Zinsen? Vor allem, wenn man jetzt auch auf das Thema Inflation guckt, vor dem Hintergrund des Ölpreisschocks, den wir jetzt hatten. Geht's weiter hoch mit den Zinsen oder geht's in langsamen Schritten vielleicht weiter?
Bei den Zinsen ist das Ereignis in der ersten Jahreshälfte, das heißt der Konflikt im Nahen Osten, schon am meisten aufgeschlagen. Alles andere, was man an Schadensbilanz von dieser Öl- oder ja auch Nicht-Öl-Krise, die wir jetzt gehabt haben, ist verdaubar. Wir haben Probleme an der Zapfsäule gehabt, die hat jeder gespürt. Wir mussten auch die Konjunkturaussichten fürs Jahr ein bisschen nach unten nehmen, aber das ist alles nicht spielentscheidend. Die tiefsten und nachhaltigsten Ergebnisse von dieser Krisenerfahrung jetzt ist im Bereich von Inflation. Das dauert halt noch ein bisschen. Wir haben überall mehr Inflation. Man kann sagen, 1 Prozentpunkt höhere Inflation, sowohl in Deutschland, in Amerika, weltweit. Und das kann den Notenbanken nicht schmecken. Und es liegt nun mal im Charakter der Inflation, dass sie sich aufbaut über einige Monate und dann über noch mehr Monate, wenn es gut läuft, wieder abbaut. Und das ist eben auch jetzt das Ergebnis dieser Energiepreisthemen aus den letzten Monaten. Die Notenbanken begleiten das, die EZB mit dem Anstieg. Wir haben einen Zinsschritt gesehen, noch einer wird folgen, wenn man auch den Berichten von hinter den Kulissen und von den auch den öffentlichen Auftritten der Notenbanker hier in Europa zuhört. Das sollte es aber dann gewesen sein. Der Markt, der Kapitalmarkt hat es ja schon vorausgesehen. Da ist das alles drin. Ich glaube eher, dass wir noch weiteres Potenzial haben, insbesondere bei den Kapitalmarktzinsen, doch nochmal auch den Weg nach unten einzuschlagen. Also nochmal eine leichte Beruhigung. Wir haben ja schon sehr viel von den Höchstständen bei den Renditen gesehen, wie die wieder zurückgegangen sind. Wir glauben, da ist noch ein bisschen Potenzial drin, weil nach einer Phase der Normalisierung jetzt im Öltransport und im Ölgeschäft, die Produktion muss wieder anlaufen, Läger wieder aufgefüllt werden, können wir uns eigentlich nicht vorstellen, warum der Ölpreis im nächsten Jahr nicht wieder dorthin zurücksinkt, wo er eben vor dem Krieg war. Und das war eben eine Situation der Überversorgung der Welt mit Rohöl. Und das waren eher Preise von 60 US-Dollar pro Barrel und darunter. Und wenn es tatsächlich dahin geht, dann ist das nochmal ein sehr starker, beruhigender Impuls für die Inflation im nächsten Jahr. Im Gegenteil, dann kriegen wir sogar monatliche Veränderungen bei der gesamten Verbraucherpreisinflation. Die sind negativ, leicht negativ. Das wird dann aufs lange Ende, auch also auf den langen Zinsen, erstmal beruhigend wirken. Wie es dann weitergeht Richtung 28, das ist natürlich das nächste Thema, aber wir glauben, ein bisschen Spielraum ist noch drin.
Das war jetzt im Wesentlichen die EZB, die du beschrieben hast.
Ja.
Weil die FED doch ein bisschen anders ist.
Ja, was habt ihr für eine Ahnung von der
FED? Naja, die FED hatte ja eigentlich, ins Jahr sind wir gestartet mit Zinssenkungsfantasien und jetzt, das haben wir alles rausgenommen und sind jetzt eigentlich schon bei 1-2 Zinserhöhungen. Das ist so das, was, glaube ich, zu erwarten ist. Ist halt ein super starker Arbeitsmarkt da drüben bei gleichzeitiger Inflation.
Und was heißt das dann bei euch im Portfolio-Management? Also wie setzt ihr diese Erkenntnisse, die ihr jetzt gewinnt, also einmal aus der Zinserhöhung oder was passiert da dann bei euch?
Ja, sehr unterschiedlich. Also klar reagieren wir da drauf. Zinssenkungen sehen wir lieber, aber irgendwann ist halt auch null und insofern müssen Zinsen auch irgendwann mal wieder steigen. Insofern kann man nur die Duration in den Fonds steuern, also bei steigenden Zinsen versuche ich halt eine kurze Duration in den Fonds zu haben und also eine kurze Laufzeit sozusagen. Und das ist im Prinzip das, was die Portfolio-Manager in den Fonds steuern. Und dies, was Ulrich schon beschrieben hat, ist dieser Ölpreisschock, den wir gesehen haben. Da bin ich ja ehrlicherweise schon erstaunt, wie schnell wir wieder auf 70 runtergekommen sind. Ich hätte ja mit einer viel graduelleren Bewegung gerechnet von den 100, wo wir waren im Peak, bevor wir wieder so weit runterkommen. Insofern der Schub Richtung 60, das würde ich auch so sehen, vielleicht sogar einen Tick unterschießen. Das wird jetzt, glaube ich, dann aber ein paar Wochen und Monate dauern, bevor wir da hinkommen.
Ja, dann lass uns doch nochmal auf die zweite Jahreshälfte schauen, die jetzt so vor uns liegt. Was sind denn so die großen wichtigen Themen? Geopolitik bleibt wahrscheinlich wichtig, Geoökonomie, KI wird wichtig bleiben oder anders gesagt, welche Themen seht ihr denn noch so am Horizont, wo ihr sagt, na, das sollte man nicht außer Acht lassen? China, Taiwan, doch ein Thema vielleicht? Du sagst ja, ihr unterhaltet euch seit Jahren darüber, vielleicht ist es ja doch irgendwann der Punkt, wo China sagt, wir machen das jetzt.
Ja. Die Frage ist, müssen sie das überhaupt? Da sind wir gerade am Diskutieren. Oder gewinnen sie es nicht so ähnlich wie Hongkong irgendwann einmal? Das ist so ein bisschen so die Überlegung, die man da im Moment hat. Ich denke, ein Termin, den wir noch gar nicht diskutiert haben, der aber fest im Kalender steht, das sind die Midterms. Mhm. Und das wird ja sicherlich noch ein Thema in den USA werden, wie wir dort, wie wird der Kongress zukünftig aussehen und wie sind dort die Mehrheiten? Was passiert mit Donald Trump? Und was mir immer ein bisschen Sorgen bereitet, aber nach der Erfahrung im Iran hätte ich die Hoffnung, dass Donald ein bisschen ruhiger wird, sage ich mal, und nicht gleich als nächstes dann Kuba oder andere Staaten, die er schon genannt hat, ins Visier nimmt. Ich würde sagen, da könnte ich gerne eine Pause gebrauchen.
Und auf der Marktseite, so Branchen oder Märkte, wo du sagst, da könnte im zweiten Halbjahr nochmal ein bisschen Musik spielen, in die eine oder in die andere Richtung, es kann ja positiv wie negativ sein.
Also Semiconductor sind sehr, sehr gut gelaufen. Da wird sicherlich über den Sommer aus meiner Sicht erstmal eine Pause einsetzen. Das wäre aber dennoch das Thema KI und die ganze Infrastruktur drumherum, die weiter funktionieren
also wird. Also weiter die Schaufelhersteller.
Ja, Schaufelhersteller, wie gesagt, im Moment eher gut bewertet, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt. Es gibt die Energieunternehmen hängen stark am Ölpreis, gerade die Ölproduzenten logischerweise. Und da wird sich vielleicht eine Normalisierung einstellen. Das wären mal so meine zwei Themen.
Ja, bei uns stehen auch zwei Dinge auf der Beobachtungsliste ganz oben. Das ist einmal das, was wir gerade schon besprochen haben, das Thema Inflation. Das heißt also, kommen die Inflationsraten zurück. Da geht es dann auch nicht ums Rohöl, oder Rohöl allein, sondern es geht um die vielen, vielen sonstigen Inflationstrends, die ja immer weiter laufen. Also wir haben eine zu hohe Dienstleistungsinflation, auch in Europa, so beispielsweise in den USA auch. Und das will auch beobachtet werden. Wir sind schon für unseren Zinsausblick darauf angewiesen, dass die Inflation sich auch wieder beruhigt. Da brennt jetzt zurzeit nicht die Hütte. Die Inflationserwartungen sind alle im Rahmen. Die Notenbanken sind entgegen der vielen Befürchtungen, dass sie irgendwie große Inflation zulassen müssen, weil die Staaten nicht mehr können, noch immer auf dem wirklich sehr, sehr strikten Weg ihrer Zielerfüllung. Ja, sie haben ja alle ein Inflationsziel von 2%. Aber das wird gerade wieder jetzt bei dieser etwas leichteren Energiepreiswelle, die wir gerade gehabt haben, zu beobachten sein. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich die Entwicklung der neuen Technologien. Da geht's weiter, da bilden sich neue Planeten, ja, und bilden immer jetzt erkalten jetzt zu Landschaften. Ja. Die Industriestruktur, die Geschäftsmodelle der Firmen bilden sich raus. Die Zahlungsbereitschaft der Kundschaft wird ausprobiert. Die Frage, ob die alle solide aufgestellt sind, ob die Technik funktioniert, ob nicht die Regulatoren da reinfunken. Also wenn jetzt jede neue Entwicklung erstmal blockiert wird für den Staaten, ist es auch wieder was Neues. Aber das werden die großen Themen der zweiten Jahreshälfte sein.
Ja, und ein Thema, was jetzt quasi passend zum Beginn der zweiten Jahreshälfte passiert ist, das sind ja die großen Reformvorschläge, die Bundesregierung jetzt noch, du hast das vorhin schon ganz kurz touchiert.
Ja, die sind ja ganz frisch.
Die sind ganz frisch, jetzt ja, heute Morgen quasi rausgekommen. Es passiert aber auch ganz viel bei der Altersvorsorge, also bei der gesetzlichen Rente, bei der privaten Altersvorsorge. Da soll überall was passieren. Und das Thema der Vorsorge bzw. der Rentenreform, das hattest du ja auch mal als volkswirtschaftlich sehr, sehr dringend in einem der Podcasts ausgerufen. Hast gesagt, da müssen wir dringend dran. Sozialreform, Rentenreform, das sind wichtige Punkte für die deutsche Volkswirtschaft. Wie ist denn deine Sicht jetzt auf diese Reformvorschläge, die wir da sehen? Also einmal die Rente, die private Altersvorsorge, aber auch das, was wir jetzt an Sozialreformen vielleicht sehen. Sind das tatsächlich die Sachen, die wir brauchen, um aus diesem, ja, ich sage es mal, Stimmungstief, was wir in Deutschland haben, so ein bisschen rauszukommen und wieder vielleicht zu neuem Glanz zu erstrahlen?
Ja, es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Viel klein erstmal dabei. Das ist das Thema, dass man es erstmal eben jetzt einschätzen muss und durchrechnen muss. Also was bei der Steuer da jetzt ja an wichtigen Punkten gerade heute bekannt geworden ist, scheint mir vom Volumen her jetzt nicht so groß zu sein, dass es sehr wesentlich ist. Oder die Gegenfinanzierung, die eben aufgerufen worden, das heißt höhere Einkommensteuer in den ganz obersten Einkommensklassen, dann verschlechterte Handwerker, Anrechnungsmöglichkeiten. Das sind nicht die Milliarden, die man da bewegt. Also das scheint mir, entweder ist es ein kleines Paket, was auch bei der Entlastung dann natürlich problematisch wäre, oder ist es halt keine anständige Gegenfinanzierung. Das muss jetzt wirklich erst durchgerechnet werden. Es sind so viele Posten, die da jetzt gekommen sind. Aber das zeigt eben in die Richtung, aus der man überhaupt blicken muss. Der Wirtschaftsmotor in Deutschland ist doch wahrscheinlich viel stärker verrostet, als wir uns das lange Zeit eingestehen wollten. Wir sind ein ökonomisches Erfolgsmodell, ja, aber seit dem Zweiten Weltkrieg. Und seitdem hat sich die Welt eben so stark verändert mit neuen Technologien, mit China als neuem Konkurrenten, mit der veränderten Geopolitik, was wir eben lange Zeit einfach nicht wahrhaben wollten. Und jetzt ist der Reformbedarf wirklich so groß, den muss man ja fast schon in unterschiedliche Schubladen einteilen. Da haben wir einmal die ausblutenden Sozialsysteme. Wir haben die Hindernisse in Deutschland, unternehmerisch tätig zu werden, Regulierung und Bürokratie. Dann haben wir was im Unternehmenssektor spielt. Wir brauchen eine komplette Erneuerung von Geschäftsmodellen, von die deutschen Unternehmen verlieren Marktanteile. Sie müssen die neuen Technologien anwenden auf das, was sie bisher konnten. Und diese Erneuerung geht auch sehr langsam voran. Also es gibt doch so viele, das ist ja fast schon ein Zehnkampf, in dem man sich hier bewegt. Ich habe jetzt gerade drei Disziplinen aufgeführt. Ich würde dann auch sagen, es ist wirklich diese drei sind auch die wichtigsten. Also insofern ist es ein Dreikampf. Ja, und dann ist klar, dass da auch sehr, sehr viele Maßnahmen notwendig sind. Ich denke, was wir jetzt hier erleben, Rente und Gesundheitsversicherung und so weiter, Pflegeversicherung kommt ja auch noch, das sind eher wirklich die Themen, die wirklich das das absehbare Hineinfahren in einen Sturm bei den Sozialversicherungen, ja, die das Schiff wirklich zum Kentern bringen würden, hier die Richtung zu ändern, um ein bisschen an diesem Sturm vorbeizufahren. Und das werden nicht die letzten Maßnahmen sein. Deswegen kann man vor allen Dingen kommentieren, es ist gut, dass es vorangeht. Es sind viele kleine Schritte. Wir müssen jetzt erstmal zusammenrechnen, ob da überhaupt ein großer Schritt draus zu konstruieren ist, zu addieren ist. Aber wenn der Weg weiter beschritten wird, und da kann man die Regierung und alle Leute, die das jetzt beurteilen und kritisieren und kommentieren und auch uns alle, die wir ja betroffen sind, wirklich immer nur ermutigen, wenn wir es nicht machen, dann geht es weiter, dann ziehen die anderen Regionen, Wirtschaftsregionen an uns vorbei. Und das Phänomen, dass man im Urlaub im Ausland eben nicht mehr Dinge sieht, die zu Hause viel besser sind, sondern umgekehrt, dass man Dinge sieht, die man zu Hause gar nicht hat.
Du meinst, dieses, wenn man in Italien mit dem Zug fährt und der ist pünktlich?
Das ist immer noch Europa. Hier gibt es ja durchaus ähnliche Entwicklungen. Ich meine vor allen Dingen den Vergleich mit Asien. Aber auch die Vereinigten Staaten selbstverständlich. Das wird dann weitergehen. Und dann kann man sich überlegen, was daraus folgt. Also insofern sehr gut, Türen sind aufgestoßen, aber man muss jetzt durchgehen und man muss weitergehen.
Und bei der Rente, da will man jetzt ein bisschen mehr Kapitalmarkt wagen auch. Da gucke ich jetzt mal in deine Richtung, Jörg. Das ist zwar, klingt zwar wie so ein kleiner Teil nur, aber das Marktvolumen kann ja durchaus da nicht ganz uninteressant sein, je nachdem, wie es investiert wird.
Naja, es sind ja vor allen Dingen zwei Komponenten, wenn ich das nehme. Einmal die private Altersvorsorge und einmal bei der gesetzlichen Rente die Einführung einer Kapitalmarktsäule. Das sind erstmal positive Entwicklungen, weil andere Länder haben das schon längst.
Ja, wenn wir nach und Nordeuropa, in die USA.
Überall.
Ja. Eigentlich fast überall. Das ist wie mit dem Tempolimit so ein bisschen.
Ja, da standen wir halt auf der Bremse. Jedenfalls, das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Und ich glaube, das ist auch volkswirtschaftlich der richtige Weg, da mal in diese Richtung zu gehen. Und das ist natürlich jetzt nicht, dass am 2.1. damit jetzt riesige Kapitalströme auf den Aktienmarkt oder auf den Rentenmarkt treffen, sondern das wird sich über die Zeit aufbauen. Das ist ein sehr willkommener Effekt, aber ich würde den Effekt jetzt mal in der Kursbewegung nicht überbewerten.
Jetzt so zum Ende habe ich wie die letzten Male auch so ein paar Sätze, unvollständige Sätze für euch vorbereitet, die ihr jetzt gerne vervollständigen dürft. Der erste geht an den Uli. Geopolitik wird die Börsen
volatiler machen. Wir müssen uns auf mehr Schwankungen einstellen und immer die Frage, sind die Unternehmen resilient genug? Das heißt also, uns geht die Analysearbeit nicht aus.
Und Jörg, im Portfoliomanagement wird die Geopolitik?
Immer ein Thema sein, aber nicht nur ein Thema sein, sondern da sind halt auch andere unternehmensspezifische Faktoren wichtig, Gewinne, Margen etc.
Uli, die Reform der gesetzlichen Rente?
Ist absolut notwendig, weil die Vorstellungen von Sozialsystemen, die wir haben in der Vergangenheit, sind in der demografischen Entwicklung, die wir ja als sicher wissen, nicht durchhaltbar.
Jetzt noch was zum Thema Rohstoffe, Jörg. Denn Gold wird in der nächsten Zeit?
Gold war, ist und bleibt ein Portfoliodiversifikator, würde ich mal sagen, und wird in der nächsten Zeit auch dieses Element weiter ausfüllen, allerdings nicht an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen, kurzfristig.
Jetzt noch der letzte Satz für Uli. Die deutsche Wirtschaft
wird dieses Jahr mal wieder wachsen. Vielleicht kommen wir auch wieder auf den ursprünglichen Wert, 0,9%. Den haben wir jetzt eingekürzt auf 0,7 wegen der Nahostkrise. Aber ich hoffe, dass das der Startschuss ist zu wieder verbesserten langfristigen Perspektiven.
Und die letzte für Jörg. Neben den etablierten Märkten sind vor allem ... interessant.
Themen wie beispielsweise humanoide Roboter, Quantencomputer, Space, Biotechnologie, Drohnentechnologie. Ich finde die Welt gerade spannend.
Ja, ich merke das schon. Viele Zukunftsthemen, Technologiethemen, das sind so die Themen, die aktuell da bei euch durchs Portfoliomanagement geistern wahrscheinlich.
Genau.
Ja, dann vielen Dank an euch beide, dass ihr mir hier heute Rede und Antwort gestanden habt für eure Einschätzungen zu den Märkten, zu Volkswirtschaften, zu ja auch den Entwicklungen jetzt hier, was die Reformen in Deutschland angeht. Wir machen für heute hier erstmal Feierabend, zumindest mit dem Podcast. Ihr dürft jetzt eurer tagtäglichen Arbeit wieder nachgehen. Und weiterhin gilt natürlich auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Wir sind dann in 14 Tagen wieder für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.